Willkommen im Land der Ruhe.
Das Ding ein bisschen verstellen.
Wir haben heute ein ganz spezielles Thema, nämlich welchen Stellenwert hat die Kirche oder die Gemeinde oder die Gemeinschaft? Und ich möchte sagen, dass Kirche, Gemeinde, Gemeinschaft mit Christen, mit anderen, vielleicht auch da, wo ihr lesen, dort auf dem Tisch, in dem kleinen Tisch, Kärtli, wenn zwei oder drei zusammen sind, im Namen von Jesus, dann ist er mitten unter ihnen. Habe ich schon so viel Mal erlebt, auch wirklich, dass ich in die Ruhe hineinkommen, dass ich in Frieden hineinkommen. Das ist nicht eine Illusion, wo man sich so, wenn man sich in den Schlaf sinkt, dass man sich ins Land von der Ruhe hineinwiegt irgendwo. Nein, ich glaube, dass Gott uns ganz speziell möchte, gerade auch in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in dem Miteinander, wo wir haben, möchte in die Ruhe hineinführen. Also wir müssen jetzt nicht alle Gummibärli essen. Ganz ruhig. Kirche ist vielleicht oft etwas, was man sich nicht so ruhig vorstellt oder vielleicht eben zu ruhig. Vielleicht macht einem das unruhig, dass es so ruhig ist in der Kirche oder wie auch immer. Kirche, vielleicht assoziieren wir harte Kirchenbänke. Und jemand hat einmal gesagt, es wäre besser, wenn wir alle die schlafen in der Kirche, würden flach auf den Boden legen und die anderen würden drauf sitzen, dann wäre es nämlich weicher zum Sitzen. Oder dann gibt es Lieder, die 20 Strophen haben, ich weiss, das ist ein bisschen übertrieben, oder? Aber einfach viel, mit viel Text und man müsste ein bisschen mehr Zeit haben, um darüber nachzusinnen vielleicht, wenn man da singt und so weiter. Vielleicht assoziiert man Kirche mit Orgeln, mit ein bisschen altmodisch, vielleicht ein bisschen unecht, viel Liturgie. Ein Pfarrer hat einmal an einem jungen Burst versucht, die Kirche zu erklären und ist dann so zu den Kriegsgefallenen gekommen, die im Dienst für Gott und fürs Vaterland umgekommen sind. Und hat der Bub gefragt, ja, und in welchem Gottesdienst sind sie denn gestorben? Ist ein bisschen radikal. Aber wir haben ja in dem Alpha-Kurs erlebt, dass Kirche, Gemeinschaft, Gemeinde, das Miteinander kann ganz anders sein, kann viel Leben drin sein. Vielleicht, es gibt verschiedene Karikaturen, vielleicht machen wir uns auch ein Bild über den Pfarrer. Hat vielleicht einen speziellen Berufsstand. Es hat einmal ein Inserat gegeben, wo es geheissen hat, sind sie 45 und wissen nicht mehr weiter. Warum kommen sie nicht in die Kirche arbeiten? Ist es denn so ein Abstellgleis oder so etwas Komisches oder irgendwie etwas Weltfremdes? Etwas, wo man nur noch geht, wenn man irgendwo das Gefühl hat, jetzt habe ich keinen anderen Ausweg mehr. Oder ist Kirche eine bestimmte Konfession, wie zum Beispiel ein FCG, Freie Christengemeinde oder ein FEG oder Landeskirche oder was auch immer. Oder ist es etwas Gebäude, ein schöner Kirchenturm, schöne Architektur, wunderschöne Verzierungen, vor allem mit katholischen Kirchen sehen wir ja da. Und wenn man im Ausland ist, irgendwo, zum Beispiel wir sind in Polen gewesen, letzten Sommer, da hat es wunderschöne Kirchen, die man anschauen kann. Aber irgendwo macht es doch ein bisschen den Anschein von verstaubt, nicht echt irgendwo am Leben vorbei, oder? Und viele Menschen gehen neu in Kirchen, so ein bisschen, um ihre jährlichen Pflichten anzugehen, um ihr Gewissen zu beruhigen. Und sind wir ehrlich, und ich möchte auch kein Negativbild gegenüber der Landeskirche zeichnen oder so, überhaupt nicht. Aber seien wir doch ehrlich, wenn man so ein bisschen an Kirche denkt, dann ist nicht alles einfach wunderbar und himmelhoch jauchzend und wir freuen uns und denken, mal genau dort will ich hin und dort könnte ich jeden Tag sein, sondern es gibt schon Momente, wo ich sage, ich weiss nicht so recht. Kirche ist aber, oder Gemeinde, also man könnte sich Kirche nennen, oder Gemeinde, oder Gemeinschaft, möchte da ganz einfach sein, möchte da nicht gross auf Konfessionen eingehen oder irgendetwas. Wir können Kirche vom Neuen Testament sehen und merken, dass ganz ein anderer Aspekt drin ist, als die, die ich jetzt aufgezählt habe, als ein grosser Kirchenturm oder wunderbare Verzierungen oder harte Kirchenbänke oder was auch immer. Kirche im Neuen Testament ist Familie, vor allem der Aspekt von der Gemeinsamen, vom Gemeinsamen, vom Familiären, vom Nähen, vom Miteinander, vom einander helfen. Es ist Liebe, untereinander, Leben. Es ist Warmherzigkeit und Freude. Und ich hoffe, dass wir in dem Alpha-Kurs ganz viele Kirche erlebt haben. Ganz viel Gemeinde erlebt haben, Gemeinschaft, wie man sie im Neuen Testament findet. Nämlich warmherzig, voller Liebe, voller Warmherzigkeit, voller Geduld und so weiter. Es ist Tatsache, dass Menschen Kirche ausmachen und nicht das Gebäude. Nicht darum herum. Nicht die Hülle macht die Kirche aus, sondern Menschen. Das Gebäude ist letztlich nur eine leere Hülle. Das Beispiel vielleicht mit unserem menschlichen Körper. Wir können jenstes gestalten mit unserem Körper, auch unserem Körper. Wir können uns operieren lassen, wir können Fitness machen bis zum Letzten, sodass wir eine super Figur haben und genial aussehen. Aber wenn wir da drinnen leer sind, dann sind wir trotzdem leer. Oder? Vielleicht sind da schon so Menschen begegnet, wo man denkt, wow, was steckt echt in dieser Person? Und dann ist einfach nichts gekommen. Ich habe gemerkt, es ist nichts da außer einer Hülle. Und das kann es ja nicht sein. Und ich glaube, Kirche ist ganz besonders wichtig für Kirche, dass sie da verkörpert, was Jesus nämlich eben gelebt hat auf dieser Erde, nämlich den inneren Wert. Wichtig ist, was für einen Geist das dort drin lebt, was für einen Geist sich bewegt, was letztlich dort rauskommt. Ich habe mal einen Kollegen, mit dem musste ich zusammenarbeiten und das war ganz schwierig für mich. Und da habe ich so ein bisschen die Diskrepanz gespürt, weil der ist von allen verspottet worden. Der hat so dicke Brillengläser gehabt, hat so Augenkranken gehabt, wo man die Augen immer hin und her gegangen sind und dann hat er sich einmal nicht gewaschen, hat lange Haare gehabt und hat gestunken. Könnt ihr euch vorstellen, wie angenehm das so ein Mensch ist? Ich weiss es nicht, wie es euch geht. So natürlich gehe ich denen normalerweise auf den Weg, weil ich merke, irgendwie ist nicht so einfach. Aber der Mensch, ich musste mit dem zusammenarbeiten, ich musste mit dem etwas vorbereiten und ich habe mich einfach auf das einlassen, obwohl alle anderen verspottet haben. Und ich habe gemerkt, wie wertvoll das da ist. Ich habe gespürt, was für einen Wert er innerlich hat. Und habe ihm auch ein paar Sachen können sagen, was Äußerliche anbelangt und so weiter, miteinander können gegenseitig helfen. Aber ich habe gemerkt, der Mensch hat so eine Tiefe und niemand hat das gewusst. Weil niemand wirklich ist gegraben. Weil sich niemand interessiert hat, wenn man schon am Anfang angefunden hat, nein. Und man möchte ja Mut machen. Kirche ist nicht etwas, wo man einfach jetzt so könnte sagen, oh nein, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht oder so. Sondern Kirche ist etwas viel Tieferes. Gemeinschaft ist etwas viel Schöneres, als das wir uns vorstellen können. 5 Punkte von was echte Kirche ausmacht, möchte ich kurz darauf eingehen. Ein erster Punkt ist das Volk Gottes. Wie gesagt, Kirche besteht nicht in erster Linie aus einem schönen Gebäude, super Räumlichkeiten, genial gestaltet, Corporate Identity und so weiter. Nein, die Kirche besteht aus Menschen. Es war Gottes Idee gewesen. Es war Jesus Idee gewesen, die Kirche zu gründen. Und zwar mit Menschen. Jesus hat nie in Gebäude oder irgendetwas investiert, sondern ist auf dieser Erde unterwegs gewesen und hat in Menschen investiert. Zentral, persönlich. Er ist mit denen unterwegs gewesen und hat sie gelehrt. Ekklesia auf Griechisch, das griechische Wort für Kirche, für Gemeinde, bedeutet Versammlung. Versammlung von Menschen. Gemeinschaft von Menschen. Es gibt die universale Kirche, der Leib Christi nennt das die Bibel. Die ist weltweit, der Leib weltweit, wo sich aus den ganzen vielen Menschen, die sich zu Jesus bekennen, zusammensetzt. Ein grosser Leib rund um die Welt. Also eine grosse Einheit. Gott hat die Menschen, die an ihn glauben, zu einem Volk gemacht, zu einem grossen Volk Gottes. Und Christus, sagt die Bibel, sagt das Neue Testament, ist das Haupt von dem Leib. Vergleichen wir das mit dem Körperteil, der Kopf von einem Leib, der Kopf, wo so vieles abgeht, wo so zentral ist. Was will ein Mensch ohne Kopf? Er kann nicht existieren. Es ist nicht möglich, dass er leben kann. Und ich denke, so ist es mit der Gemeinde auch so. Und der Leib, wenn wir so sehen, als wir sind der Körper und Jesus Christus, er ist das Haupt. In Epheser, Kapitel 4, Vers 16, Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 16, heißt: Von ihm her, also von Jesus, wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. interessanter Vers. Wenn wir vielleicht einmal noch daheim ein bisschen intensiver studieren, Epheser 4,16, da ist sehr viel drin. Es geht um den Leib, es geht um die Glieder, die dran sind. Und jeder hat seine eigene Aufgabe und so weiter. Und er ist das Haupt. Dann haben wir etwas, was uns verbindet, was ein sichtbares Zeichen ist, das ist die Taufe. Taufe ist ein Symbol für die Zugehörigkeit von Kirche. Und Taufe, es ist nicht Taufe gemeint in der Bibel, wie man vielleicht auch praktiziert manchmal, wo Kinder getauft werden, dass ich möchte jetzt gar nicht gegen oder für das sagen, sondern es geht mir mehr darum, dass der Mensch sich selber entscheiden kann, sich taufen zu lassen, kann sagen, ich will das bezeugen vor den Menschen, dass ich an Jesus glaube. Taufe ist etwas, das symbolisiert, dass wir gereinigt sind von der Schuld, reingewaschen von der Sünde. Dass Jesus uns vergeben hat, dass er uns gereinigt hat, dass er uns gerecht gemacht hat. In 1. Korinther, Brief, Kapitel 6, Vers 11, heißt es: Gott hat euch zu seinem heiligen Volk gemacht, zu Menschen, die vor seinem Urteil als gerecht bestehen können. Das ist geschehen, als ihr Jesus Christus dem Herrn übergeordnet worden seid und den Geist unseres Gottes empfangen habt. Und das wollen wir bezeugen mit der Taufe, dass wir Anteil genommen haben an dem Tod von Jesus. Das heisst, er hat uns befreit, er hat uns neues Leben gegeben und er hat uns befreit von der Sünde. Und wir dürfen eingliedert sein, das Reich Gottes, als Volk Gottes. Wir kommen das Siegel von dem Heiligen Geist auf uns über. Das ist auch ein Punkt, einerseits Taufe, auf der anderen Seite der Heilige Geist, der in unser Leben hineinkommt, wenn wir Jesus aufnehmen. Der Geist, der uns weltweit verbindet, der den Leib verbindet, der die Glieder miteinander verbindet, der die Glieder miteinander in Bewegung bringt. Der Geist, der Einheit bewirkt weltweit. Und da wieder ein Beispiel von Brasilien. Ich bin immer wieder fasziniert, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, über die Einheit. Ich kann irgendwo hingehen auf dieser Erde, wenn ich Christen finde, die an Jesus glauben, dann habe ich sofort eine Verbindung. Und das ist nicht einfach etwas Menschliches, Sympathisches oder irgendwie, sondern es ist Gottes Geist, der uns weltweit verbindet. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13 heißt es: Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Der Leib Christi, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Also jeder hat da drin Platz, wo Jesus aufgenommen hat in sein Leben. Und Kirche ist gross. Kirche ist riesig. Die Gemeinde ist riesig weltweit. Es sind ca. 1,9 Milliarden Christen weltweit. 1,9 Milliarden. In 270 Ländern etwa 34% der Weltbevölkerung. Und da hat eine Spannung, da löst eine Spannung aus. Weil es ist ein Widerdacher da und viele Christen werden verfolgt. Zum Beispiel Drittweltländer, wo autoritäre Regime sind, wo vielleicht auch muslimische Regime sind, hören wir immer wieder von Christenverfolgungen und schlimmen Sachen. Und dort gibt es, vor allem dort, in diesen Ländern, gibt es viele Untergrundkirchen. Und interessant ist, dass die Zahl der Christen in diesen Untergrundkirchen, wenn man an China denkt zum Beispiel, wo das Christentum eigentlich das gelebte Christentum verbietet, wie dort die Untergrundkirchen wachsen und Menschen zum Glauben kommen. Es ist unglaublich, wie das Christentum wächst und Gemeinde wächst und der Leib dort von Christus stärker wird. Es ist nur bei uns in der westlichen Welt eher so, dass das Christentum zurückgeht. Früher noch haben wir missionäre Geschichte in die Welt, machen wir heute noch. Aber heute brauchen wir je länger mehr Missionare, die uns wieder kommen und sagen, hey, Jesus hat uns gesagt, dass wir ihm glauben sollen, dass wir ihm vertrauen sollen, dass wir auf sein Wort bauen sollen, dass wir seinen Weg gehen sollen, dass wir Konsequenz, geradliniges Leben führen sollen, dass wir aufhören mit den Sachen, die uns belasten, dass wir es ihm abgeben können und so weiter. Wir brauchen es je länger je mehr auch immer wieder, dass wir aufgerüttelt werden von unserem Schlaf, vielleicht, wo wir drin sind, in unserer westlichen Welt, wo wir so viel Sicherheit haben, wo wir vielleicht drin versinken. Wir haben also den Leib mit so vielen Christen weltweit. Und der Leib ist aufgeteilt in verschiedene Kirchen oder Gemeinden, wie wir es hier haben, wenn wir jetzt drei Gemeinden hier zusammen sind, die Landeskirche, die FCG, die FEG, das ist ein gutes Beispiel von diesen verschiedenen Gemeinden, wo sich Menschen treffen. Eben im Neuen Testament heisst das Ekklesia, Zum Beispiel hat das Neue Testament von der Gemeinde von Galatien, von Korinth, von Rom, von Ephesus, das sind so Gemeinden in der Stadt selber. Und so wie wir jetzt hier zusammen sind, als Allianz, könnte man das sehen, Gemeinde von Christen, der liebe Christi, hier in Wiel. Und sie teilen sich nochmal auf, auch im Neuen Testament, in Privatwohnungen, in kleine Gruppen. Gottes Volk ist also der Lieb weltweit. Und dann die Gemeinschaft von verschiedenen Kirchen, Gemeinden und dann die einzelnen Gemeinden, wie ein FG, ein FCG oder eine Landeskirche oder was auch immer da noch für Gruppierungen gibt. Und Namen sind übrigens gar nicht so wichtig. Es kommt darauf an, ob wir Jesus im Herzen sind. Es kommt darauf an, ob wir wirklich auf seinem Fundament stehen. Ob wir ihm vertrauen und eine Sicht haben für den lieben Christi, nämlich für die anderen auch. Und dann gibt es noch die kleinen Gruppen, die Hauskreise, Hausgemeinden. Und jeder Christ ist irgendwo Teil in so einer Gruppe, Teil von der weltweiten Kirche. Es gibt verschiedene Bereiche von der Gemeinde, das möchte ich ganz kurz erwähnen. Es gibt grosse Ortsgemeindetreffen, Allianztreffen. Da führt man Fest, macht man gemeinsame Veranstaltungen. Im Alten Testament zum Beispiel hat es auch so Fest gegeben. Beispielsweise das Passafest, das Pfingstfest oder das Neujahrsfest oder das Oktoberfest. Ah nein, das Oktoberfest nicht, das ist etwas für uns. Weil wir schauen, ob wir wach sind. Und wenn wir so gemeinsame Aktivitäten haben, so einen grossen Gottesdienst miteinander in der Stadt, dann verstärkt das unser Bild von Gott. Dann kommen wir eine Sicht über auf die Größe von Gott, auf die Gewalt, die Gemeinschaft, die wir drin dürfen leben, auf die Präsenz. Und es zeigt auch, dass wir präsent sind in der Gesellschaft. Oder? Wir setzen den Punkt und sagen, hey, da sind wir. Wir sind Christen, wir glauben an Jesus Christus. Und wir glauben, dass das Botschaft ist für die ganze Welt, die ganze Welt braucht. Es ist auch Stärkung für unseren Glauben. Ein Beispiel für so einen Gottesdienst, da möchte ich recht herzlich einladen, das ist am 6. Januar 2008, also ist nicht mehr so weit weg wie auch schon, im Stadtsaal Wiel, welche Zeit ist er? 10:00 Uhr, Stadtsaal Wiel, 6. Januar, haben wir Allianz-Gottesdienst, wo sich alle Gemeinden zusammentun und miteinander Gottesdienst feiern. Dann gibt's, es gibt Ortsversammlungen, sozusagen Gemeindeversammlungen, mittelgrosse. Dort hat man viel Raum, auch um seine Gaben zu entfalten. Dort kann man Erfahrungen sammeln, ganz persönlich auch. Dort lernen wir miteinander beten, lernen neue Freunde, Freundschaften, knüpfen neue Freundschaften und so weiter. Dann gibt es die kleinen Gruppen, Zellen, Kleingruppen, wo bis 15 Personen sind, wo dann ganz persönlich sind, wo man beten füreinander, wo man gegenseitig kann sich helfen, sich ermutigen, sich ermahnen, wo man miteinander kann Bibel studieren, und man kann auf Sachen hinweisen, ganz persönlich, offen und tiefgehend. So ein bisschen eine kleine Skizze über das, was Gemeinde ist. Gemeinde ist auch Familie Gottes. Kind Gottes sind logischerweise in die Familie integriert. Mit dem grossen, allmächtigen Gott als Vater von diesen Kindern. In Johannes 1,12 heißt es, aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes, des Allmächtigen, des Großen Gottes, des Königs aller Könige. Es ist nicht gewaltig, sondern ein Kind von Gott sein. Ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich ein Kind Gott sein darf. Dass wir alle zusammen zu dieser Familie gehören. Egal, woher wir kommen, egal, was wir gemacht haben oder gelernt haben oder was für einen Hintergrund das wir haben oder für eine Zukunft oder für eine Persönlichkeit, für einen Charakter. Wir dürfen die Kinder Gottes sein und wir sind alle auf der gleichen Ebene. Wir sind alle, gehören alle zu dieser Familie. Und Jesus möchte die Einheit von seinen Kindern. In Johannes 17,11 sagt er, betet zu seinem Vater im Himmel und sagt, heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Für ihn ist es ein grosses Anliegen, dass wir als Kinder Gottes eins sind. Und Jesus sagt, wir sollen uns bemühen um die Einheit in Epheser 4, Vers 3. Wir sollen Versöhnung und Vergebung leben. Uneinigkeit und Zerstrittenheit funktioniert nicht in dieser Familie. Klar dürfen wir mal streiten. Klar dürfen wir mal etwas gegeneinander haben. Aber die Bibel sagt, wir sollen die Zune nicht untergehen, bevor wir unseren Zorn gelindert, bevor wir zum anderen hingegangen sind und um Vergebung gebeten haben, bevor wir da wieder in die Ordnung gebracht haben, wenn wir angerichtet haben. Wir sollen aber auch nicht irgendeine Scheinheiligkeit leben oder irgendetwas, sondern wir sollen wahr sein und sollen können echt sein. Und es ist auch nicht eine totale Gleichheit, wie wir schon festgestellt haben. Wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Und das ist sehr gut, weil Gott hat uns so geschaffen. Jedes Glied an dem Leib ist anders. Jemand hat einmal gesagt, Einheit in den wesentlichen Fragen, Freiheit in den unwesentlichen Fragen und in beiden Liebe. Da können wir uns selber überlegen, was sind die wesentlichen, was sind die unwesentlichen Fragen. Und vielleicht müssen wir uns vielleicht manchmal selber an die Nase nehmen und überlegen, ist es da wesentlich oder ist es nicht wesentlich? Trägt es zum Heil bei oder nicht? Gott möchte, dass wir Einheit haben in jeder Gruppe, Konfession, Denomination. Wir sitzen alle im selben Boot, im gleichen Boot. Und vielleicht hilft euch das Bild ein bisschen, wenn man so ein bisschen vielleicht einmal mit dem Finger zeigt und denkt, ah, das passt mir jetzt gar nicht, die Person passt mir jetzt gar nicht, oder was die machen, das passt mir gar nicht. Das Bild von einem Flugzeug, wenn man nämlich startet, im Flugzeug sitzt, sitzen wir alle im gleichen, innen, im gleichen. Es ist kein Boot, es ist ein Flugzeug, aber man ist dort drin, man kann nicht raus, man kann nicht mehr raus, oder? Und wenn man runter schaut, nachher wird all das, was vorne gross war, ganz klein. Man hat so Spielzeughäutchen dort unten und Spielzeughäuschen und so weiter. Und Felder werden so, ganz, ganz viele Felder sieht man dann zum Beispiel, wenn es klar ist, wenn man von Zürich abfliegt. Und so ist es vielleicht auch, sollen wir vielleicht auch ein bisschen auf unseren Nächsten schauen, aufeinander schauen. Dass wir nicht immer einfach das aus einem fliegenden Elefant machen, sondern dass wir eine andere Perspektive haben, nämlich die von Gott, wo viel barmherziger und gnädiger ist, als wir manchmal sind, miteinander. Und dass wir dort wieder reinkommen und wieder Liebe haben füreinander. In Epheser 2, 13 heißt es, denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündigte den Frieden, euch den Fernen und uns den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Feinde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde oder ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Gott ist unser Vater. Wir haben alle den gleichen Vater. Wir sind Brüder und Schwestern. Und es ist das Anliegen von Gott, dass wir Gemeinschaft haben und Einheit haben untereinander. Wir sind zu dieser Gemeinschaft berufen, zu dieser Familie berufen. Im Griechischen heisst die Gemeinschaft Koinonia. Gemeinschaft heisst auch, oder das Koinonia heisst auch Anteilnahme. Also heisst, ich kann nicht einfach mein Leben leben, ich kann nicht einfach irgendwo unterwegs sein, sondern es darf mir wichtig sein, was mit dem anderen passiert. Es darf mir ein Anliegen sein, was der andere denkt. Und Gott braucht immer wieder das Bild von der Ehe, von dieser Gemeinschaft von zwei Menschen, wo sich der Bund, wo sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen miteinander durchs Leben gehen. Und das ist eigentlich Gottes Bild, das er immer wieder braucht, um die Gemeinschaft zu bekräftigen und zu sagen, schau mal, ich habe euch verbunden miteinander als Kinder Gottes, ihr dürft Familie sein, ihr dürft Gemeinschaft haben mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist, wie er selber, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wie sie Gemeinschaft haben miteinander. Und die Gemeinschaft, die sprengt alle Grenzen. Keine Rasse, keine Nase, keine Figur. Nichts kann uns trennen von dieser Gemeinschaft, von dem Ziel von Gott, von dieser Verbundenheit als Kinder Gottes mit dem einen Vater im Himmel. Auch nicht Bildung oder irgendwelche gesellschaftlichen Unterschiede. Nein. Wir müssen nicht auf das schauen. Wir müssen uns nicht messen an dem, was die Menschen messen, sondern schauen wir noch mit Gottes Augen. Gott schaut uns an, ob wir Kinder Gottes sind oder nicht. Ob wir uns für ihn entschieden haben. Ob wir wollen unser Leben mit ihm leben oder nicht. Und das ist das Zentrale. Und dort draus kann er auch wieder etwas machen. Dort kann er, dort drin, aus dieser Kindschaft raus, in dieser Begegnung und dieser Beziehung mit ihm, kann er sehr viel daraus herausholen. Es ist auch kein Christentum von Einzelgängern. So wie es es gibt zwei Sachen, wo man nicht kann Einzelgänger sein. Nämlich das Christ sein. Das geht nicht. Wir brauchen Gemeinschaft. Und man kann auch nicht allein heiraten. Probieren Sie mal. Ein Christ ohne Gemeinschaft, ein Ehepartner ohne Ehepartner, ist ein Widerspruch in sich selber. Und es heisst da in der Bibel, dass das Licht Gottes keine Kraft hat ohne Gemeinschaft. In 1. Johannes 1,7 heisst, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld. Öfters verlieren die Christen ihren Glauben. Warum? Weil sie keine Gemeinschaft haben mit anderen. Weil sie denken, sie ist nicht wichtig. Weil sie das Gefühl haben, ah nein, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich habe so viel Konflikt gehabt, es ist für mich so schwierig gewesen. Und der ist mal an Karren gefahren und dieser und jene. Und der hat etwas gesagt, was mich verletzt hat. In einer Familie, wenn man ein bisschen näher kommt, dann ist es nicht immer nur einfach. Aber es schleift einem und es hilft einem, weiterzugehen. In Hebräer 10 heisst es nämlich, Hebräer 10, 24 bis 25, und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem unser Herr kommt. Also wieder das Bewusstsein auch auf die Perspektive, dass Jesus kommt. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir haben in unserem kleinen Häuschen einen Schwedenofen. Und der Schwedenofen, der braucht, der nützt gar nichts, wenn er einfach nur dort steht. Und wenn wir ihn anführen, dann raucht er so ein bisschen, macht so ein bisschen einen Qualm und so weiter. Muss mal schauen, dass man die Türen dann irgendwann zumacht. Und wenn er noch kalt hat, dann brennt er noch nicht so richtig. Aber wenn er dann so richtig schön heiß ist, also vergleichen wir das mit der Gemeinschaft miteinander, dann glüht es so richtig schön, dann brennt es und dann strahlt es Wärme ab. Und es wird angenehm warm, wenn es kalt ist von außen. Und so ist es auch mit unserer Gemeinschaft. Und ich glaube nicht, dass einfach eine einzelne Kohlekasten reinlegen und dann wird der ganze Ofen heiß. Da braucht es mehrere, da braucht es miteinander, dass sie sich gegenseitig anzünden, gegenseitig Wärme gibt, gegenseitig entfachen, um eben wieder können ein Licht sein, um wieder können Wärme sein gegen aussen. Ein dritter Punkt ist der Liebe Christi. Also wir haben keine Familie, wir haben kein Volk Gottes, wir haben keine Familie Gottes, der Liebe Christi. Gemeinsam bilden wir ein Lieb. Habe ich vorne schon einiges angetönt. Der eine ist vielleicht der Fuß, der andere ist die Hand, der dritte ist das Auge. Und alle sind gleich wichtig an dem Leib von dem Körper. Wenn eins fehlt, dann ist der Leib nicht mehr vollkommen. Dann funktioniert etwas nicht mehr richtig. Wenn eins leidet, dann leiden letztlich alle anderen auch. Wenn man zum Beispiel wenn ich Kopfweh habe, sage ich nicht, mein Kopf hat weh. Sondern sage, ich habe Kopfweh. Das heisst, wenn jemand leidet am Leib, dann geht es mich auch etwas an. Dann ist es nicht einfach selbst Glied an selbem Leib, sondern es interessiert mich auch, was der andere für Schmerzen hat oder für Probleme hat. Das muss uns bewusst sein. Und Eifersucht zerstört, hat keinen Platz. Sonst funktioniert nämlich der Leib nicht. Wir dürfen uns unserer persönlichen Begabung, Befähigung bewusst sein und dürfen uns freuen an den Befähigungen und Begabungen, die andere haben. Wir dürfen uns freuen, dass sie uns ergänzen. Und das ist das, was Jesus will. Die Liebe ist eine Einheit. Auch wenn verschiedene Menschen drin eingepfropft sind oder dran sind oder teilhaben, es soll trotzdem eine Einheit sein, weil jeder gebraucht wird. Unterschiedliche Persönlichkeiten. Es ist wie ein Backstein in einer Mauer. Ich wollte ein Bild zeigen. Da wäre eigentlich ein Bild, genau. Von einer Mauer. Und ihr könnt euch das vielleicht jetzt ein bisschen vorstellen. Eine Mauer, da hat es ganz verschiedene Steine drin. Die sind alle schön aneinander gemauert. Und es ist so, dass meistens so ist, dass der Stein, der irgendwo drin ist, dreht, oben dran zwei Steine. Und unten dran wird er getragen von zwei Steinen und auf der Seite stützt er zwei Steine. Und wenn der fehlt, dann gibt es ein Loch. Und wenn mehrere fehlen, dann kommt die Mauer vielleicht sogar zusammen. Und ich denke, so ist es auch mit dem Leib von Jesus. Wie mit so einer Mauer. Es braucht jeden Einzelnen, sonst fällt die Mauer irgendwann zusammen. Es braucht Befähigung, Begabung, Persönlichkeit von jedem Einzelnen, damit die Mauer kann heben und kräftig sein und stark sein und ihren Zweck erfüllen. Im vierten Punkt, der Heilige Geist als Tempel. Der Heilige Tempel. Im Alten Testament lesen wir ja viel vom Tempel, wo Gott bauen hat. Das war ein Ort von der Gegenwart von Gott. Menschen sind gekommen zu dem Tempel, um Gott zu begegnen. Sie sind aber auch dorthin gekommen, um Opfer zu bringen, um Sühne zu erreichen für ihre Sünden. Priester haben den ganzen Tag irgendwelche Tiere geschlachtet. Und da hat wahrscheinlich recht krass ausgesehen dort im Tempel. Mit all diesen Opfertieren. Aber können denn die Tiere, haben denn die überhaupt können, die Sünden wegnehmen? Nein, auf keinen Fall. Tiere haben nicht gelangt, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Das war eigentlich nur ein Symbol. Und ins Allerheilige, in Gegenwart von Gott, hat nur der hohe Priester können. Er hat nur können dort reintreten. Und er war Vermittler zwischen den Menschen, die dort angekommen sind, und Gott selber. Gott hat sich stark erwiesen aber im Tempel. Zum Beispiel in der Einweihung, wo der Salomo den Tempel gebaut hat, heisst es, die Priester konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Stellt euch das vor. Man lesen oft so die Bibelstelle in der Bibel, wo Gottes Herrlichkeit so stark war. Und ich wünsche mir das manchmal, dass man das einfach sieht. Die Herrlichkeit, die Gegenwart von Gott. Ein Unterschied zum Neuen Testament mit dem Tempel. Jesus ist der oberste hohe Priester geworden. Er hat den Weg zum Allerheiligen, zur Gegenwart von Gott, zu ihm frei gemacht. Er ist selber Opfer geworden für uns Menschen. Wir müssen nicht mehr kommen mit dem Opfer, sondern er ist Opfer geworden und hat den Weg frei gemacht. Wir haben durch ihn direkten Zugang zum Vater. Er ist der Weg. Jesus antwortete und sprach, sagt er in Johannes 14, 6, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Er ist der oberste Hohepriester. Er hat uns den Zugang verschafft zum Vater. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und es ist auch eine Tatsache, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und die Bibel sagt, wir sind Tempel vom Heiligen Geist. Unser Körper ist Tempel geworden vom Heiligen Geist. Also wir müssen nicht mehr irgendwo an einen Ort, irgendwo in eine Kirche, um Gott zu suchen, sondern Gott lebt in uns. Wir sind Tempel. In 1. Korinther 6, 19 heißt: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selber. Der Heilige Geist lebt nun in uns. Wir sind der Tempel, unser Körper ist Tempel. Und das ist auch Verantwortung, oder? Wenn Gott soll in uns leben, dann wollen wir auch so ein Leben führen, dass er wirklich Platz hat und Raum hat. Dann im fünften Punkt zum Schluss ist Brut Christi. Brut Christi. Wieder kommt das Bild von der Ehe. Es ist das schönste Bild eigentlich im Neuen Testament. Brut, die Ehe, die Verbindung, die Gemeinschaft. Gott braucht das immer wieder. Er bringt die Ehe immer wieder als Beispiel. Von Mann und Frau, die sich gefunden haben. Eine göttliche Verbindung. Etwas Heiliges. Es ist nicht einfach eine menschliche Institution, sondern Gott hat die Ehe erfunden. Es ist etwas Heiliges. Nicht nur zwischen Menschen, es ist auch ein Bild von der Vereinigung, von der Kirche, von der Gemeinde mit Christus selber. In Epheser 5, 25 heißt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Christus Jesus hat alles gegeben für seine Brut. Er nennt Gemeinde Brut, Kirche Brut. Er liebt die Kirche über alles. Er liebt die Gemeinde, der liebt Christi über alles. Und er sagt, Jesus sagt, keine Macht kann die Kirche, oder hätte die Kirche können, nein, Entschuldigung, in der ganzen Kirchengeschichte, in der ganzen oder in den ganzen Jahrtausenden, wo wir Kirchengeschichte haben, hat gar nichts können die Kirche vernichten. Jesus sagt in Matthäus 16, 18, nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Niemand kann die Kirche, kann die Gemeinde vernichten. Sicher, es sind viel, viel Fehler passiert in der Vergangenheit, das ist ganz klar. Doch Gottes Geist hat immer wieder Raum bekommen, um Menschen zu berühren. Und die Menschen haben dann gemerkt, es geht ja gar nicht um unser Gebäude oder um irgendetwas, ein Machtinstrument, sondern die Kirche ist hauptsächlich besteht aus Menschen. Es ist ein Gefüge von Menschen, es ist ein Lieb auf der ganzen Erde. Ganz am Schluss von der Bibel lesen wir in Offenbarung 21, 2. Ich sah, das war eine Offenbarung von Johannes, ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut, die auf den Bräutigam wartet. Da wieder das Bild. Der Bräutigam ist Jesus und gemeint ist Brut. Eine heilige, vorbereitete Brut sollen wir sein. Wo ein Leben führt, das dem Bräutigam gefällt. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich in unserem Herz. Nicht einfach fromm, sondern echt. Nicht einfach heulen, sondern echtes Leben. Wir sind Auserwählte als Gemeinde, als seine Braut. Wir sollen leben, nicht in der Finsternis, sondern im Licht. Wir sollen der Tempel vom Heiligen Geist sein. Jeden Einzelnen von uns. Und da soll das Licht leuchten aus uns. Jesus will uns reinigen und heiligen. In 1. Petrus 2,9 heißt es, ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, ihr seid es, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Wir haben eine Aufgabe, seine Taten zu verkünden. Wir haben eine Aufgabe, im Licht zu leben. Wir haben eine Aufgabe, Zeugnis zu sein für ihn. Wir haben eine Aufgabe, ihn anzubeten. Wir haben eine Aufgabe, ihn mit unserem Leben persönlich, aber auch als Gemeinde zu ehren. Kirche soll begeistern. Kirche soll voll Menschen sein, die begeistert sind von Jesus. Nicht Menschen, die einschlafen. Oder Menschen, die es langweilig ist oder aus Pflichtübung kommen. Kirche soll voll Gottes Geist sein. Voll Menschen, die überzeugt sind und sich freuen, in dieser Familie zu leben. Und wollen und bestrebt sind, dass die Brut von Jesus, dass das Bild von dieser Ehe darf wirklich wahr werden. Dass die Brut darf rein und heilig sein, wenn Jesus wiederkommt. Ich wünsche dir und mir ein überschwänglich für Gott und Gottes Familie schwärmendes Herz, denn es lohnt sich. Und lauf nicht davon. Denk nicht, wenn mal Probleme sind oder irgendwelche Konflikte sind. Das kann doch nicht sein, das ist nicht vollkommen. Gemeint ist nicht vollkommen. So wie du und ich nicht vollkommen sind. Und wenn es dann auch vollkommene Gemeinde gäbe und ich gehe dort an, dann wäre sie von dem Moment an nicht mehr vollkommen. Ich möchte dir einfach Mut machen, dich zu investieren in die Familie ein. Und würde mich freuen, wenn jeder von uns einen Platz finden würde, auch in so einer Gemeinschaft, im Kleinen und im Grossen.